Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Es dauert nur noch gut 7 Stunden, 6.47 Uhr ist es nämlich jetzt. Da dürfen die Leute im Landkreis Berchtesgadener Land ohne triftigen Grund nicht mehr ihre Häuser verlassen. Und Schuld daran, dass dort die Infektionszahlen so hoch sind, dass jetzt relativ extreme Maßnahmen ergriffen werden. Schuld daran sind laut dem bayerischen Ministerpräsidenten zwei Dinge: feiernde Jugendliche und die Nähe der Grenze zu Österreich. Nun liegt aber nicht jeder Corona-Hotspot in Deutschland in der Nähe einer Außengrenze. Und deshalb sagen viele Politiker und auch manche Wissenschaftler, es seien halt nur die Jugendlichen. Die seien der Hauptgrund dafür, dass die Infektionszahlen so weit nach oben gegangen sind in den letzten Tagen. Ob da irgendwas dran ist, ob dieser Vorwurf, der ja zugespitzt eigentlich lautet, unsere Jugend ist asozial, was die Corona-Krise angeht, ob der in irgendeiner Form haltbar ist. Darüber wollen wir jetzt mit Michael Korsten sprechen. Er ist Professor am Institut für Soziologie der Universität Hildesheim und hat gerade eine Studie durchgeführt zu der Frage, was Jugendliche eigentlich im Moment in der Corona-Krise beschäftigt und wie sie damit umgehen. Schönen guten Morgen, Herr Korsten.
Ja, guten Morgen.
Spitzen wir es doch mal so zu, wie dies Politiker nur fast tun. Steht bei einigen immer zwischen den Zeilen. Sind die Jugendlichen, zumindest ein großer Teil von ihnen, im Moment asozial?
Nein. Also ich glaube, auch die Frage ist ein bisschen irreführend. Sie drückt eigentlich aus, dass man das Problem von Corona jetzt auf die jungen Erwachsenen reduzieren will. Ich würde auch hier eher über junge Erwachsene sprechen und nicht über Jugendliche, denn wir reden ja über 20- bis 30-Jährige, wenn wir sozusagen über das gehäufte Partyverhalten reden, das sozusagen als eine Ursache dafür gesehen wird. Gut, und faktisch handelt es sich möglicherweise einfach um eine gesellschaftliche Reaktion, die man im angelsächsischen Raum als Moral Panic bezeichnet, also als moralische Panik. Wenn in einer schwierigen Situation, in einer Situation der gesellschaftlichen Veränderung ein Risiko wahrgenommen wird, dann sucht man eben gewissermaßen nach Personen, die schuldig sein können, die dafür verantwortlich gemacht werden können. Und das sind ganz oft auch die Jugendlichen. Das hat man auch in anderen Umbruchszeiten schon getan, etwa in den 1950er Jahren, wo man die sogenannten Halbstarken für ihre Krawalle kritisiert hat, oder eben auch in den 60er Jahren in Bezug auf die Studentenbewegung und die Hippiebewegung, die eben auch als Gefahr wahrgenommen wurde. Und wie gesagt, das kann man im 20. Jahrhundert ganz gut verfolgen, dass hier sozusagen die gesellschaftliche Wahrnehmung sehr einseitig auf die Jugend blickt und eben nicht die Jugend als Ganze im Blick hat oder die jungen Erwachsenen als Ganze im Blick hat.
Etwas sachlicher lautet das Argument im Moment ja oft, dass die jungen Erwachsenen im Durchschnitt, es gibt leider ganz große Ausnahmen, aber im Durchschnitt, wenn sie sich mit Corona infizieren, entweder gar nicht erkranken, keine Symptome haben oder der Krankheitsverlauf weniger hart ist als bei Älteren. Und dann lautet der Vorwurf, und deshalb ist es ihnen egal. Ihnen selber kann weniger passieren und die Rücksicht auf die Älteren nehmen sie nicht. Kann man das irgendwie untermauern?
Nein, das kann man eigentlich nicht untermauern. Also bei den Interviews, die wir mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen geführt haben, finden wir eigentlich sehr häufig einen Standpunkt der Rücksichtnahme, der sozialen Perspektivenübernahme, des Eingedenkens des anderen, der eben wirklich auch anders ist und eine andere Problemlage in der Corona-Zeit besitzt. Also wir können nicht beobachten, dass Jugendliche sozusagen antisozial denken. Vielleicht sollte man auch eins berücksichtigen. Ich möchte das nur mal ganz knapp ein bisschen aus den gestern vom Robert-Koch-Institut für öffentlichen Daten zeigen. Wir hatten in der Kalenderwoche 33, hatten wir ein Durchschnittsalter der Infizierten von 32 Jahren. Das kann man sicherlich so sehen, dass da zu diesem Zeitpunkt in der Kalenderwoche 33 die Infizierten eher sozusagen der den jungen Erwachsenen angehörten. Wir liegen aber jetzt in der Kalenderwoche 42 schon bei einem Durchschnittsalter von 39 Jahren. Das heißt, wir bewegen uns auf das Durchschnittsalter der Gesamtbevölkerung, 44,5 übrigens, darauf bewegen wir uns zu. Das heißt eigentlich, in den letzten Wochen hat gerade die ältere Bevölkerung, oder Teile der älteren Bevölkerung infiziert worden und nicht mehr so sehr die junge Bevölkerung, wie das vielleicht noch in den Sommermonaten, in den späten Sommermonaten der Fall gewesen ist. Also hier verschiebt sich eigentlich auch die Lage und kann eben gar nicht mehr vollständig mit den Partyfeiern der Jugendlichen erklärt werden.
Dann lassen Sie mich auch mal unser Thema ein bisschen erweitern in eine andere Richtung, wo ich auch ein bisschen die Hoffnung habe, Sie müssen mal nicht Nein sagen, wenn ich was unterstelle. Macht mir nichts, aber ich versuche es mal. Könnte es sein, dass das Jugendliche, ich erinnere mich da an meine eigene Jugend, bin jetzt Anfang 50, ja auch ein anderes Zeitempfinden haben. Also wenn wir Erwachsenen sagen, 7 Monate Corona ist speziell, ist lang, aber Gott, 7 Monate. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt, ich habe zum Beispiel einen Nachbarn, der hat gerade Abitur gemacht im Frühsommer und das heißt, das ist ja so ein bisschen der Sommer seines Lebens jetzt und jetzt ist Corona. Also dass auch aus diesem Grund die Jugendlichen diese Einschränkungen anders empfinden als Erwachsene?
Das ist ja eben das, was man oder was Soziologen dann im Fall von Krisen oder gesellschaftlichen Veränderungen die Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen nennen. Wir sind zwar alle gleichzeitig von der Corona-Krise betroffen, aber je nach Lebenslage und Altersphase nehmen wir sozusagen das aus einer ganz anderen zeitlichen, lebenszeitlichen Perspektive wahr. Und hier ist natürlich wirklich interessant, dieses ungeheure Zeitempfinden der Jugendlichen, sozusagen dieses hohe Bewusstsein dafür, dass man auch möglicherweise etwas in dieser Übergangssituation von der Jugend ins Erwachsenenalter verpassen kann, dass man hier einfach Schritte nicht zügig genug übernimmt. Das bezieht sich ja nicht nur auf das Partyverhalten, sondern es gibt ja auch viele Fragen sozusagen der beruflichen Ausbildung, des Studiums, des Übergangs in den Berufseinstieg oder auch das Finden eines Partners oder zum Teil ja auch die 20- bis 30-Jährigen sind ja auch die jungen Familien. Es sind ja nicht nur die Partyfeier. Es geht also auch um Fragen der Familiengründung, die Geburt der ersten Kinder. All das gehört ja mit in diese Lebensphase und da ist man natürlich angespannter in Bezug auf genau diese Entscheidungsschritte, die Weichenstellungen für die nächsten 10, 20, 30 Jahre sind. Und hier fühlen sich die Jugendlichen sicherlich anders herausgefordert als die Erwachsenen und die Älteren. Und wie gesagt, es ist einfach der Unterschied. Junge Leute im Alter von 20 bis 30 schauen sozusagen noch auf 3/4 bis 2/3 ihres Lebens. Und Menschen vielleicht im Alter von 50 haben schon die Hälfte oder 2/3 ihres Lebens gelebt und haben sich in ihrem Leben eingerichtet. Das macht eine ganz andere lebenszeitliche Perspektive aus.
Das ist eine schöne Vorstellung, dass ich erst die Hälfte meines Lebens selbst rum habe. Aber das nur am Rande. Nochmal kurz zurück jetzt am Schluss auf diese Partyfrage. Ich habe die Theorie, und Sie haben das so ganz indirekt für mich bei der Moral Panic am Anfang auch schon mal angesprochen, die Theorie schon gehört, dass bei den jungen Erwachsenen, die das tun, die das auch wirklich jenseits der Moment festgesetzten Grenzen tun, dass das nicht nur eines mir egal ist, sondern mehr als das, das sei auch eine Form des Protests im Moment, solche Partys zu machen. Kann das sein?
Nein, das halte ich eigentlich für sehr abwegig und konstruiert. Also ich habe eher den Eindruck, dass es hier um ein intensiveres Wirklichkeitserleben geht, dass wir also hier jetzt in der Corona-Krise und dass Jugendliche hier in der Corona-Krise sehr stark zwischen Treffen, Begegnungen im realen Raum, also einfach Präsenz des anderen im räumlichen Umfeld, körperliche Nähe, dass das einfach einen höheren Wert hat als Treffen sozusagen über den virtuellen Raum. Das heißt, hier wird ein Unterschied konstruiert und gerade das, was gewissermaßen beschränkt oder verboten ist, das wird jetzt eben als besonders wertvoll erachtet. Das wird als wirklichkeitsintensiver erfahren und genau daraus entsteht eigentlich ein umgekehrtes Begehren, dass man versucht, gerade noch hier viele Erfahrungen, ein intensiveres Leben der Welt zu haben in dieser Situation. Wenn wer weiß, wann der nächste Lockdown kommt und ich dann wieder eigentlich auf all diese Präsenzerfahrungen verzichten muss und mich nicht mit Freunden treffen kann, mich nicht mit dem Partner treffen kann und so weiter.
Der Soziologe Michael Korsten von der Universität Hildesheim im Deutschlandfunk Kultur. Herr Korsten, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch. Auf Wiederhören.
Wiederhören.